NDR Info. Themen des Tages.
Mit Kerstin Mügge, guten Abend. Die Union und die Diskussion über das Verhältnis zur AfD nach den Abstimmungen zur Migrationspolitik im Bundestag. Wie wirkt sich das auf den Kurs und die Wahlchancen der Partei aus? US-Präsident Trump hat die erste Welle von Zöllen auf Importe gestartet. Welche Folgen hat das für den Welthandel? Das sind Themen des Tages auf NDR Info an diesem Sonntag, den 2. Februar. Die Meinung der Demonstranten ist eindeutig. Sie rufen Shame on you, CDU, und wir sind die Brandmauer. In Berlin sind es heute Nachmittag nach Polizeiangaben etwa 20.000 vor der CDU-Parteizentrale. In Hamburg waren es gestern und vorgestern Zehntausende. In Niedersachsen fanden am Wochenende Demonstrationen in Oldenburg, Hildesheim, Göttingen und Braunschweig statt. Und auch in Schleswig-Holstein hat es Proteste gegen den migrationspolitischen Kurs der Union gegeben. Aus Flensburg berichtet Per Axel Kröske.
Wehrt euch, leistet Widerstand, sangen 5000 Menschen auf dem bis an den Rand gefüllten Südermarkt. Es wehten Regenbogenfahnen, auf den Schildern viele Botschaften gegen die AfD und auch gegen Friedrich Merz. Auf dem Podium sprachen neben Bischöfe Nora Steen Vertreter von SPD, SSW, Grünen und Linken. Angefragt hatten auch CDU und FDP. Deren regionale Vertreter hätten sich aber bisher öffentlich nicht von dem Abstimmungsverhalten ihrer Parteien zusammen mit der AfD distanziert, sagte der SPD-Landtagsabgeordnete Keanu Stender, der zu den Hauptorganisatoren in Flensburg gehörte. Deshalb sei für sie diesmal kein Platz am Mikrofon. Bischöfin Steen bedauerte das anschließend.
Die Spitzengremien der CDU bereiten sich gerade auf den Parteitag vor, der morgen stattfinden wird. Dann will Friedrich Merz seine migrationspolitischen Forderungen zur Abstimmung stellen. Das Ziel, was im Bundestag von der Union mit Stimmen von FDP und AfD am vergangenen Mittwoch als unverbindlicher Antrag beschlossen wurde, soll nach der Wahl die Politik einer unionsgeführten Bundesregierung werden. Aber Angela Merkel und Michael Friedmann haben sich gegen seinen Kurs in der Migrationspolitik gestellt. Und am Freitag war die Fraktion auch nicht ganz geschlossen. Ein Dutzend Abgeordnete sind Friedrich Merz nicht gefolgt. Ich habe den Politikwissenschaftler Thomas Biebricher von der Universität Frankfurt gefragt, wie viel Vertrauen hat Merz in seinen eigenen Reihen mit dem inhaltlichen und taktischen Kurs verloren?
Naja, es ist so, dass es schon seit längerer Zeit oder schon von Beginn an, seit Friedrich Merz den Vorsitz übernommen hat, gab es Leute, die das mit einer gewissen Skepsis beobachtet haben. Also was die inhaltlichen Verschiebungen angeht in der Merz-CDU oder der CDU unter Friedrich Merz, aber auch seiner Vorgehensweise und auch teilweise dem Vorpreschen und auch teilweise dem Vergaloppieren. Also, und ich glaube, die letzte Woche hat das nochmal bestätigt, dass er manchmal eben dazu neigt, Positionen einzunehmen, die sich als nicht besonders tragfähig erweisen oder jedenfalls eine Menge Leute vor den Kopf stoßen. Und wie gesagt, da gibt es schon eine ganze Reihe in der Fraktion auch und ich glaube auch in der Partei, die das mit einer gewissen Sorge beobachten.
Aber den Fünf-Punkte-Plan und die Abstimmung darüber morgen auf dem Parteitag sehen Sie nicht in Gefahr, nehme ich mal an. Weil man will ja den Kanzlerkandidaten vielleicht jetzt auch nicht demontieren.
Ja, genau, das würde ich ganz genauso sehen. Also diejenigen, die das unterstützen und diejenigen, die das unterstützen, sind in der Mehrheit, würde ich auch auf jeden Fall sagen. Die werden natürlich Friedrich Merz den Rücken stärken, was anderes geht eigentlich gar nicht. Und all diejenigen, die es, wie gesagt, mit größerer Skepsis beobachten, die werden sich morgen, glaube ich, auch nicht aus der Deckung wagen. Aber ich denke, morgen lohnt es sich schon, auf die Zwischentöne zu hören, hier und dort mal. Und auch diejenigen, die das Ganze begleiten aus der Journalistik, die werden schon auch genau hinhören in Gesprächen, also die einfach so in den Sitzungspausen dann auch geführt werden.
Warum braucht die Union offenbar diese so klare, so kompromisslose Haltung in der Migrationspolitik, die sie in den vergangenen Tagen gezeigt hat?
Ich denke, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also weil, wenn wir jetzt einfach die letzte Woche abziehen, dann wäre ich davon ausgegangen, dass Friedrich Merz ohne größere Probleme ins Kanzleramt eingezogen wäre und also auch mit einem ordentlichen Ergebnis. Und also auf der einen Seite ist es sicherlich der Punkt, dass man das Gefühl hat, von den Ereignissen ein Stück weit getrieben zu sein. Und das sind natürlich die diversen Anschläge und den Eindruck, dass man hier viel mehr Entschlossenheit an den Tag legen muss. Das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite ist es auch sicherlich ein Faktor, dass es die CSU auch immer noch gibt, die Friedrich Merz ja gerade um den Jahreswechsel rum immer wieder so ein bisschen gepiekst hat und bescheinigt hat, dass es eigentlich nicht genug ist und dass man doch offensiver auftreten müsste. Aber wenn das so wäre, also in beiden Fällen müsste man natürlich festhalten, von Ereignissen getrieben zu sein und auch von der Schwesterpartei, das sind nicht immer die besten Faktoren, die zu guten Entscheidungen führen bei einem zukünftigen Kanzler.
Ist denn überhaupt die Union und vor allem jetzt natürlich die CDU nach weniger als 4 Jahren in der Opposition nach Ihrer Einschätzung inhaltlich programmatisch wieder gerüstet für die Führung einer Regierung? Hat sie sich neu aufgestellt?
Also in der Union wird man das sicherlich bejahen mit allem Nachdruck. Ich wäre da etwas zurückhaltender, ehrlich gesagt, denn ich denke schon, da wäre noch etwas mehr Luft nach oben gewesen, weil ich eigentlich schon vermisst habe, dass hier mal so ein etwas umfassenderer Plan vorgelegt wird, wie es denn eben wirtschaftspolitisch weitergehen soll, wie es denn eben mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland weitergehen soll. Und da habe ich bis jetzt eigentlich relativ wenig gehört, außer eben, dass Steuern gesenkt werden sollen und Bürokratie abgebaut werden sollen. Aber das ist natürlich immer ein bisschen Wohlfall. Und wenn man nicht weiß, wie das eigentlich gegenfinanziert werden soll, also die Steuersenkungen, dann ist es bisweilen, wirkt es auch ein bisschen unseriös. Und das ist ja auch in den letzten Wochen mehrfach thematisiert worden. Und also da wäre noch wesentlich mehr drin gewesen, meiner Ansicht nach. Und also es kann nicht genug damit sein oder damit getan sein, dass man sagt, wir nehmen einfach diverse Gesetze, die die Ampelregierung verabschiedet hat, zurück. Und das wird dann schon ausreichen. Das glaube ich nicht. Da hätte noch ein bisschen mehr kommen können. Aber das wird jetzt, glaube ich, auch nicht mehr kommen, muss man auch sagen.
Sie haben ja das Verhältnis von christdemokratischen Parteien, dem Umgang mit Parteien der neuen Rechten in Europa analysiert und festgestellt, am Ende waren die Christdemokraten der Verlierer, wenn sie das bürgerliche Mittellager verlassen haben. Und in diese Falle, so ein Zitat von Ihnen, dürfe die Union nicht tappen, wenn sie das Interesse habe, Volkspartei zu bleiben. Wenn man sich jetzt die letzte Woche anguckt, hat diese Falle schon zugeschnappt im Falle der CDU?
Ja, ich würde jetzt noch nicht endgültig den Stab drüber brechen wollen, aber das hat meiner Ansicht nach der Union mittel- bis langfristig geschadet, weil es auf jeden Fall ein Beitrag zur Normalisierung und zur Aufwertung der AfD war. Und das tut gemäßigt konservativen Parteien selten gut. Und gleichzeitig verliert man ja so ein bisschen die Anschlussfähigkeit eben auch an die anderen Mitteparteien. Und das sind Muster, die überall ansonsten in Europa zu keinen guten Ergebnissen auf jeden Fall für die Konservativen geführt hat, um nicht zu sagen für die Länder insgesamt.
Der Politikwissenschaftler Thomas Biebricher in den Themen des Tages auf NDR Info. Er ist Inhaber der Heisenberg-Professur der Universität Frankfurt und forscht dort zum Verhältnis von christdemokratischen Parteien und und den neuen Rechten in Europa. Im Wahlkampf, da hat Donald Trump Zölle als das schönste Wort im Wörterbuch bezeichnet. Damit war klar, auf welches Instrument seine Wirtschaftspolitik abzielt. Er will Zölle anheben und so ausländische Waren für US-Amerikaner teurer machen, um die eigene Wirtschaft vor Importen zu schützen und Investitionen ins Land zu locken. Damit hat er jetzt begonnen. Ökonomen bezweifeln zwar die Wirksamkeit des Rezepts, aber Trump sieht bereits jetzt das goldene Zeitalter Amerikas aufziehen. Als erstes treffen seine Zölle China, Mexiko und Kanada. Die Reaktion auf Trumps Ankündigung jedenfalls folgte auf dem Fuße. Aus Washington berichtet Claudia Saar.
Der Handelskrieg hat begonnen. Nur wenige Stunden nachdem Trump Zölle gegen seine Nachbarstaaten verhängt hatte, reagierte Kanada mit Gegenzöllen. Am späten Abend kündigte der kanadische Premierminister Justin Trudeau Gegenmaßnahmen in gleicher Höhe an.
Tonight I am announcing Canada will be responding to the US trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods.
Kanada wird auf die US-Handelsentscheidung mit Zöllen in Höhe von 25% reagieren für US-Waren im Wert von $155 Milliarden. Kurz zuvor hatte Trump angeordnet, Zölle gegen die 3 engsten Handelspartner Amerikas zu verhängen, Mexiko, Kanada und China. Kanadische und mexikanische Waren werden mit 25% Zollabgaben belegt, Produkte aus China mit weiteren 10%. Damit die Benzinpreise in den USA nicht zu stark steigen, macht der US-Präsident für die Einfuhr von kanadischem Öl und Gas eine Ausnahme. Auf sie wird nur eine 10%ige Abgabe erhoben. Die meisten Ökonomen in den USA warnen vor gravierenden Auswirkungen dieser Handelspolitik. Die Zölle und die Gegenzölle würden nicht nur Kanada und Mexiko, sondern auch den USA wirtschaftlich schaden, sagt Larry Summers, früherer Finanzminister unter Obama, bei CNN.
It defies economic logic. It means higher prices for consumers. It means much more expensive inputs for American producers.
Diese Politik widerspricht jeglicher wirtschaftlicher Logik. Sie bedeutet höhere Preise für Konsumenten, teureren Materialeinsatz für US-Hersteller. US-Autobauer importieren häufig Fahrzeugteile aus Mexiko. Werden die mit 25% Einfuhrzöllen belegt, lässt das die Produktionskosten in den USA rapide steigen. Für US-Konsumenten würde vieles teurer werden, sagt auch Wirtschaftswissenschaftler Jeffrey Schott vom Peterson Institute for International Economics im ARD-Interview.
At the supermarket, at the auto mall, at the gas pump, that'll be felt. And the question is, how long will it be felt?
Im Supermarkt, beim Autohändler, an der Zapfsäule, das werden die Verbraucher merken. Die Frage ist, wie lange sie es spüren werden. Trump lassen diese Prognosen kalt. Er sagte, vielleicht komme es kurzfristig zu Störungen, aber langfristig würden die Zölle die USA, Zitat, sehr, sehr reich machen. Auch seine Pressesprecherin Caroline Leavitt wies am Freitag jegliche Kritik zurück.
And the president is intent on ensuring that he effectively implements tariffs while cutting inflation and costs for the American people.
Der Präsident ist entschlossen, sicherzustellen, dass er effektiv Zölle verhängt, während er gleichzeitig die Inflation und Preise drückt. Die nächsten seien die Europäer, so Trump, weil die EU die USA, Zitat, sehr, sehr schlecht behandelt hätten. Am 18. Februar soll es weitere Importzölle geben, unter anderem auf Computerchips, Stahl, Pharmaprodukte, Aluminium und Kupfer. Welche Länder davon betroffen sein werden, ist noch unbekannt.
Claudia Sarre war das aus Washington. Die USA sind für China das wichtigste Exportland. Entsprechend fällt die Reaktion auf Trumps Zollankündigung in Peking aus. Das Außenministerium warnt vor einem Handels- und Zollkrieg, bei dem es keine Gewinner geben werde. Aus Peking berichtet Benjamin Eissel.
Die einseitigen Zollerhöhungen der USA verstießen gegen internationale Regeln, teilte das Handelsministerium in Peking mit. China werde bei der Welthandelsorganisation Klage gegen den Schritt einreichen. Um die eigenen Rechte und Interessen zu schützen, werde man auch entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen, so Chinas Führung, ohne konkret zu werden. Das chinesische Außenministerium geht auf den Vorwurf Donald Trumps ein, China liefere große Mengen Fentanyl in die USA. Die Volksrepublik habe bereits wirksame Schritte zur Drogenbekämpfung eingeleitet. Nun müsse die US-Regierung selbst Maßnahmen ergreifen, um die Drogenkrise im Land zu lösen, teilte das Außenministerium in Peking mit. Die USA und China fechten seit Jahren einen Handelsstreit aus. Es gibt bereits Zölle auf unterschiedliche Waren sowie Exportbeschränkungen. Gegenmaßnahmen von chinesischer Seite könnten ebenfalls Zölle auf US-Einfuhren sein, beispielsweise auf landwirtschaftliche Erzeugnisse. Die Staats- und Parteiführung könnte darüber hinaus die Einfuhr von seltenen Erden und Metallen weiter einschränken, die China produziert und die wichtig sind für Hochleistungstechnologien. Auch ein gezieltes Vorgehen gegen US-Unternehmen in China halten Beobachter für mögliche Vergeltungsmaßnahmen der kommunistischen Führung.
Benjamin Eissel war das aus China. Trump hat also begonnen, damit Importe in die USA zu verteuern. Noch sind weder Europa noch Großbritannien davon direkt betroffen. Die Betonung liegt allerdings auf noch. Heute hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz mit dem britischen Premierminister Keir Starmer getroffen. Ich habe Christoph Prössl in London gefragt, welche Rolle hat Trumps Zollpolitik bei der Begegnung der beiden gespielt?
Das wird eine Rolle spielen, weil das ein ganz wichtiger Aspekt natürlich ist für Großbritannien. Denn die Briten sind ja aus der Europäischen Union ausgestiegen mit dem Gedanken, ja, dann kann man Abkommen schließen, beispielsweise mit den USA, mit Indien, mit anderen Staaten. Bislang ist das eher nicht gelungen. Und in den vergangenen Monaten hat es immer wieder Bemühungen gegeben, der Regierungen in London die Handelsbeziehungen zu den USA zu verbessern. Wenn jetzt Donald Trump seine Ankündigungen wahr macht, macht und erste Zollhürden ankündigt, China, Kanada, Mexiko, dann ist das natürlich ein Riesenthema in Großbritannien. Der Premier hält sich im Moment zurück, hofft, dass er in den nächsten Tagen im Gespräch mit Donald Trump sehen wird, wo es hingehen könnte, welche Handelsverbesserungen man möglicherweise noch haben kann, beziehungsweise dass man Zölle, höhere Strafzölle abwenden kann.
Aber ist das auch eine Lehre aus dem Brexit, wenn jetzt der Kanzler von neuen Zollbarrieren in der Welt bei diesem Treffen gewarnt hat?
Die Welt ist auf einmal eine ganz andere, als der Brexit 2016 angesetzt worden ist mit dem Referendum. Da hat man noch geglaubt, nicht, dass es solche Zollbarrieren, solche Zolldiskussionen geben könnte. Und auf einmal sind wir in einer anderen Welt mit Donald Trump. Und ich glaube, das ist auch für Großbritannien, für die britische Regierung ein völlig neues Bild.
Morgen sehen sich die beiden ja bereits wieder in Brüssel. Dort treffen sich dann zunächst die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten. Und am Abend stößt dann auch der britische Premier dazu. Rückt Großbritannien jetzt 5 Jahre nach dem Brexit also wieder näher ran an die EU?
Ja, die rücken näher ran. Und es geht gar nicht anders. Die Wirtschaft, der Handel sollen angekurbelt werden, sollen beflügelt werden. Und die britische Regierung hat schon so ein paar Sachen ausgeschlossen. Kein Wiedereintritt, keine Zollunion, kein Beitritt zum Binnenmarkt. Und dann bleibt nicht mehr so wahnsinnig viel. Also wird es jetzt Gespräche geben über alles andere, was irgendwie möglich ist. Ein Veterinärabkommen beispielsweise, da geht es um den Handel mit landwirtschaftlichen Produkten, der dann vereinfacht werden soll. Es geht aber auch darum, ob man beispielsweise Großbritannien mit aufnehmen kann in ein Programm für die Mittelmeerländer. Da geht es vor allem um Lieferketten, dass da die Barrieren für den Handel reduziert werden, der Handel einfacher und vor allem billiger natürlich ist. Davon könnte Großbritannien profitieren. Das sind jetzt so die Ziele. Da hat sich Keir Starmer heute mit Olaf Scholz zu ausgetauscht. Und da wird es dann morgen natürlich noch einmal weiteren Austausch geben in Brüssel.
Ist denn da morgen schon mit Ergebnissen zu rechnen oder ist das alles noch sehr am Anfang, was Sie da gerade geschildert haben?
Das ist total schwer zu sagen im Moment. Mein Eindruck ist, dass wir da noch sehr am Anfang stehen und dass da viele Dinge noch ausbuchstabiert werden müssen. Denn es gibt auch Forderungen auf der europäischen Seite. Beispielsweise, wenn es um Schüler- und Studentenaustausch geht, da hat die Europäische Union immer wieder definiert, da hätten wir gerne ein Entgegenkommen, dass das wieder einfacher möglich wird. Da wird es auch um ein Geben und Nehmen gehen. Das ist zumindest meine Einschätzung.
Aus London war das Christoph Prössl. Die Grundlagen für die Waffenruhe im Gazastreifen und den Austausch von Geiseln der Hamas mit palästinensischen Häftlingen hat zwar noch Joe Biden als US-Präsident gelegt, aber beim Zustandekommen hat auch die neue Regierungsmannschaft von Donald Trump schon eine Rolle gespielt. Daher wird für die weitere Entwicklung des Gaza-Konflikts der Besuch des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu bei Donald Trump voraussichtlich von Bedeutung sein. Zu der Reise ist Netanyahu heute Mittag aufgebrochen. Aus Tel Aviv berichtet Julio Segador.
Es ist für Israels Premierminister Benjamin Netanyahu eine, nach eigenen Worten, historische Reise. Als erster ausländischer Regierungschef besucht er den neuen US-Präsidenten Donald Trump. Diese Tatsache spreche für sich selbst, so Netanyahu wenige Minuten vor seinem Abflug nach Washington. Es sei der Beweis für die Stärke der israelisch-amerikanischen Allianz. Bei diesem Treffen werden wir uns mit wichtigen Themen befassen, auch mit kritischen Themen, mit denen Israel und unsere Region konfrontiert sind. Dem Sieg über die Hamas, der Freilassung aller Geiseln und dem Umgang mit der iranischen Terrorachse in all ihren Komponenten. Eine Achse, die den Frieden in Israel, im Nahen Osten und in der ganzen Welt bedroht. Trump und Netanyahu können gut miteinander. Das zeigte sich bereits während Trumps erster Amtszeit. Dieser verlegte die US-Botschaft nach Jerusalem, anerkannte die von Israel annektierten Golanhöhen als israelisches Staatsgebiet. Er schob die sogenannten Abraham-Vereinbarungen an, Israels Annäherung an verschiedene arabische Staaten. Bei diesem Treffen wird es neben dem Thema Iran auch um den Gazastreifen gehen. Für Netanyahu die Gelegenheit, seinen harten militärischen Kurs seit Kriegsbeginn erneut zu verteidigen. Die Entscheidungen, die wir im Krieg getroffen haben, haben das Gesicht des Nahen Ostens bereits verändert. Unsere Entscheidungen und der Mut unserer Soldaten haben die Landkarte neu gezeichnet. Aber ich glaube, dass wir diese Landkarte in enger Zusammenarbeit mit Präsident Trump noch weiter und zum Besseren neu zeichnen können. In Israel werten viele politische Experten Netanjahus USA-Reise mit Blick auf den Gaza-Krieg als entscheidendes Treffen. Einer von ihnen ist Eli Hook von der Universität Haifa, der am Morgen im Radiosender Kan die Visite analysierte. Es kann sein, dass ausgerechnet die Trump-Regierung, die Netanjahu so sehr am Herzen liegt, die Regierung ist, die dafür sorgen wird, dass sich Netanjahus Regierung auflösen muss. Netanjahu ist es gelungen, die erste Phase des Abkommens zu überleben. Minister Ben-Gvir trat aus, aber Smotrich blieb. Aber wenn es dann zur zweiten Phase kommt, woran Trump sehr interessiert ist, kann es gut sein, dass wir auf Neuwahlen zugehen. Natürlich ist auch das Thema Iran ein wichtiges Thema. Es kann gut sein, dass Trump in dieser Richtung einiges bieten wird, aber dafür die zweite Phase der Waffenruhe in Gaza zur Bedingung macht. Die Gespräche zu dieser zweiten Phase und damit der Fortsetzung der Waffenruhe sollen ab morgen beginnen. Dazu will sich Netanjahu auch mit dem neuen US-Nahostvermittler Witkoff treffen. Die von Katar, Ägypten und den USA vermittelte Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas endet Anfang März.
Informationen aus Tel Aviv waren das von Julio Segador. Und um 5:07 ist Zeit für den Sport in den Themen des Tages auf NDR Info. Drei norddeutsche Fußballclubs waren heute im Einsatz. Sie haben alle eins gemeinsam, Irina Gneb.
Ja, und zwar die Punkteausbeute oder in diesem Fall die Punktausbeute im Singular. In der zweiten Liga gab es im Nordduell ein Remis zwischen dem Hamburger SV und Hannover. Dazu später noch mehr. Und auch Bundesligist Wolfsburg spielte unentschieden. Beim Tabellendritten Eintracht Frankfurt holten die Niedersachsen ein 1:1. Tim Brockmeier war dabei.
Nach einer schwachen ersten Hälfte von beiden Teams nahm das Spiel nach einem wilden Fehler in der Eintracht-Abwehr Fahrt auf. Tuta und Kepa Trapp waren sich nicht einig, keiner ging richtig zum Ball. Wolfsburgs Amura schon, der ging dazwischen und spitzelte die Kugel in Richtung Tor. Tuta fälschte dann auch noch unglücklich ab, 1:0 VfL. Erst danach begann Frankfurt mit dem Fußballspielen, hatte plötzlich Tempo und Engagement. Folgerichtig machte Usun 10 Minuten vor Schluss den Ausgleich. Die Eintracht wollte dann noch mehr, aber traf nicht mehr. Es blieb beim gerechten 1:1, mit dem Wolfsburg als Auswärtsteam deutlich besser leben kann als die Eintracht.
Und aktuell läuft noch die Partie Leverkusen gegen Hoffenheim. Gut eine Stunde ist gespielt und der deutsche Meister führt mit 3:1. In der zweiten Liga sind bereits alle Spiele des Wochenendes absolviert und der Hamburger SV hat die Tabellenführung an Köln verloren, denn er hat Punkte liegen lassen. Wie schon erwähnt, gab es im Nordduell gegen Hannover ein Remis. 2:2 war das Endergebnis. Dabei war das Team von HSV-Trainer Merlin Polzin in der ersten Halbzeit besser.
Man muss dann aber auch das Spiel in seiner Geschichte betrachten. Und wir haben es nicht geschafft, in der ersten Halbzeit das Ergebnis klarer für uns zu gestalten. Das werfen wir uns definitiv vor. Kommen aber auch dann nach dem Rückstand zurück. Die Mannschaft gibt nie auf. Die Mannschaft steht für unsere Art und Weise. Deshalb dafür auf jeden Fall einen Daumen hoch. Und nächste Woche versuchen wir es besser zu machen.
Hannover führte bis kurz vor Schluss. Dann aber rettete Dompe per Freistoß noch den Punkt für den HSV. Und das war ein absolutes Traumtor. Da kann auch 96-Trainer André Breitenreiter sich nicht so richtig ärgern.
Dann so einen Freistoß gegen uns erhalten, der einfach perfekt geschossen ist, da muss man tatsächlich einfach applaudieren, das hat er gut gemacht. Und dann ist es, ein verdientes Unentschieden für beide Seiten, wenn man beide Halbzeiten betrachtet und ja, vor toller Atmosphäre. Das ist doch schön, das macht den Fußball aus.
Der HSV ist damit nun Tabellenzweiter, punktgleich mit Kaiserslautern auf Rang 4. Der FCK ist der große Gewinner an diesem Sonntag im Aufstiegsrennen nach einem Last-Minute-Sieg gegen Münster. Und damit schauen wir noch zum Wintersport. Dort wurde bei den nordischen Kombinierern gleich doppelt gejubelt im deutschen Lager. Bei den Männern gewann Vinzenz Geiger das letzte Rennen in Seefeld und damit auch den Gesamtsieg bei dem Event. Zuvor war das schon Nathalie Armbruster gelungen bei der Premierenausgabe des Wettkampfes für Frauen.
Es ist das erste legendäre Triple und ich habe es gewonnen, aber irgendwie ist noch nicht ganz bei mir angekommen. Es war heute, glaube ich, wieder ein unfassbar starkes Rennen. Ich habe mich echt gut gefühlt. Und hier jetzt mit der deutschen Fahne über die Ziellinie zu laufen, wieder eine Premiere. Und ich bin überglücklich.
Ja, wieder eine Premiere, denn Sportgeschichte hatte sie schon geschrieben. Gestern mit dem ersten Weltcupsieg einer deutschen Kombiniererin. Ja, und zum Schluss noch kurz der Blick zur Handball-WM. Der Medaillentraum von Deutschland-Bezwinger Portugal ist im Spiel um Platz 3 geplatzt, so rum. Dort verlor man nämlich gegen Frankreich, ja, und der Weltmeistertitel. Den spielen aktuell Dänemark und Kroatien aus und Dänemark führt. Es läuft der Beginn der zweiten Halbzeit und Dänemark führt mit 17:12.
Irina Gneb mit dem Sport, vielen Dank. Und damit enden die Themen des Tages auf NDR Info. Aktuelle Informationen gibt es bei uns natürlich laufend in den Nachrichten um 20 Uhr in der Tagesschau und vor allem ab 22 Uhr in der ARD Infonacht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Ich bin Kerstin Mügge. Guten Abend.